Ich sag dazu, mir ist scheißegal, was die Jungwähler wählen, weil die sind in der absoluten Minderheit.
Gefühlt gibt es überall als Männer, was es angeht, muss ich sagen.
Lecker Wurst, gutes Bier, SPD oder so. Ich habe in einem Haus von Josef Beuys gewohnt. Anderes Thema.
Okay.
Am Arsch, ey. Am Arsch. Wir sind ZDF. Verstehst du? ZDF. Und wir gehen auch bei Facebook nicht weg. Weil Facebook ist ja quasi das ZDF von den Medien. So, wir sind vorbei, es ist vorbei, die Wahl ist gelaufen. Wir haben ganz tolle, wie ich finde, Leute da gehabt. Also natürlich habe ich eine tolle Buzzerfrau dabei gehabt. Und heute machen wir was. Wir blicken hinter die Kulissen. Wir wurden ja immer, Mirese und ich wurden immer genötigt von so jungen Menschen vom Korrektiv, die uns immer, eigentlich haben sie uns supportet. Wir gehen mal auf die Kamera, wo der Philipp Schulte sitzt. So, tut mir leid. Du hast ein Mikro, du dürftest jetzt auch was sagen.
Yo, hi, danke, dass ich dabei sein darf in dieser illustren Runde.
Ja, cool, dass du da bist.
Na, man muss ja erstmal sagen, er hat immer die Arbeit gemacht. Ne? Wir sind nach Hause gegangen, also ich bin nach Hause gegangen, ich bin ein älterer Mensch, ich musste dann ja hier meinen Seniorenteller essen und Mirese ist dann irgendwie Manoline spielen gegangen oder in die Schule gegangen oder was weiß ich, was du alles gemacht hast. Also ohne diese Menschen vom Korrektiv und von Salon 5 wäre das ja gar nicht gelaufen. Ich wollte euch fragen, wie es euch gefallen hat und dann lasst uns auch über die Wahlergebnisse reden. Und ja, ich würde auch gerne was wissen über eure Arbeit hier im Salon 5 und wie sehr das alles mit der Demokratie zusammenhängt. Also Rückblick auf die Wahl. Am Sonntag wurde gewählt. Du bist Erstwählerin.
Ja, ich bin Erstwählerin. Ich war tatsächlich, also ich kann dir ein bisschen erzählen, wie es war, als ich hingegangen bin. Waldorfschule ist das bei uns. Da,
also
da
würde ich ja schon aus ideologischen Gründen die Wahl verweigern. Dann würde ich sagen, nee, also das ist ja Ideologie pur. Also man ist in die Waldorfschule gegangen, wo man ja keine eckigen Wahlzettel. Nein, kommt keine Waldiwitze. Ja.
Da bin ich auf jeden Fall reingegangen. Es war ein bisschen ausgeschildert gewesen. Ich hatte kurz Angst gehabt. Was ich echt für mich schockierend fand, war, dass halt kurz vor der Waldorfschule noch die letzten paar Stellorte waren, wo halt noch Bettina Weist oder so noch drauf war mit
Bettina
ihrem
Plakat. Bettina Weist ist Bürgermeisterin-Kandidatin, genau, der SPD gewesen.
Auch die anderen, dass da noch ein paar Stellwände oder so aufgestellt wurden, separat, das wusste ich gar nicht, das fand ich voll krass. Und bei mir hat sich die Frage ausgestellt, okay, was wird da versucht? Wird da noch auf dem letzten Drücker noch alles versucht, noch kurz die Meinung noch zu ändern
so? Ja, das soll so im Gehirn, den Namen hast du doch irgendwo gehört, woher kennst du diesen Namen? Wenn du da den Zettel vor dir hast, denkst du, oh,
ja, das hat,
bist du alleine gewesen oder mit Family?
Nein, ich war allein gewesen. Oh. Mein Vater, ja, okay. Mein Vater wollte gar nicht, dass ich wählen gehe, weil er nochmal anders darüber denkt. Habe ich mal gesagt. Genau, und dann war ich halt, also bin ich reingespaziert und also ich war gegen 17
Lange
Uhr.
Lange Schlange bei euch oder?
Gar nicht, ich war gegen 17 Uhr, keine Ahnung, 20 Uhr oder so dort. 18 Uhr hörte das ja auf und dann bin ich halt direkt reingelaufen, habe ich gefragt, okay, ich bin Erstwähler, wie mache ich das? Und die haben das auch zwar nicht ausführlich erklärt, haben auch nicht unbedingt sehr nett gelächelt. Da war ich ein bisschen eingeschüchtert gewesen, aber habe da meine Kreuzchen gesetzt. Genau.
Da stehen dann ja auf einmal doch ganz viele Namen, die man vorher nicht gelesen hat, ne? Oder? Also es geht ja ziemlich weit runter auf der Liste. Da kommen ja immer noch Parteien, was weiß ich, wie die alle heißen.
Ja, es ging tatsächlich. Also alle Namen sagten mir was. Hey. Gladbeck ist ja ziemlich auch klein, was das angeht. Und jeder kennt gefühlt jeden, vor allem Menschen, die Politik betreiben wollen oder irgendwie da kandidieren, egal ob das irgendwelche von ziemlich kleinen Parteien oder so ist. Solche Sachen. Also jeder Name sagte mir eigentlich da was.
Haben die dich irgendwie angesprochen? Haben die dich erwischt in der Fußgängerzone oder haben die euch geklingelt? Haben die irgendwelche Zettelchen in den Briefkasten geworfen? Waren die in der Schule? Hast du irgendwelche Leute wahrgenommen, die ja zur Wahl standen vorher?
Nee, eigentlich gar nicht. Also ich kannte da tatsächlich jemanden Privates, auf privater Ebene, aber ja, den habe ich nicht gewählt.
Das wollen wir jetzt so genau. Wonach, also ohne dass du sagst, wen du gewählt hast, wonach hast du da entschieden, nach welchen Kriterien hast du dich vorher dann doch informiert?
Wir hatten ja auch, die letzte Folge war das, glaube ich, mit Elke Wiechmann auch gesprochen gehabt. Mhm. Für mich war halt tatsächlich, also ist besonders wichtig, dass halt Frauen auch Politik betreiben. Und da habe ich natürlich geschaut, okay, worum geht es in den jeweiligen Parteien, was wollen die ändern? Bei jeder Partei habe ich nochmal, vor allem was die Plakate uns angeht, nochmal ein paar Mal hingeguckt, paar Mal hingelesen, nochmal gegoogelt, sei es halt wegen zweistimmig nochmal mich mit der Partei auseinandergesetzt. Und es hat mir halt mega viel gebracht, auch zweistimmig in dem Hinblick. Vielleicht wäre ich gar nicht tatsächlich wählen gegangen, hätten wir diese Reihe vielleicht gar nicht gemacht. Vielleicht wäre ich nicht zu dem Punkt gekommen, okay, eigentlich ist Wählen doch ziemlich krass wichtig, damit kann ich halt was ändern. Und zweistimmig hat halt dafür gesorgt gehabt, dass es wichtig ist.
Man glaubt ja immer so, da, ob ich abstimme oder nicht, spielt keine Rolle. Ihr hattet in Gladbeck irgendeine Unentschieden-Situation, glaube ich. In einem Wahlbezirk wurde da gelost, das war eine Stimme Vorsprung oder sowas. Ne? Also das heißt, manchmal ist wirklich eine einzige Stimme auch dafür ausschlaggebend, ob jemand in den Rat kommt oder Bürgermeisterin wird oder sonst
irgendwas. Ja, finde ich auch, absolut. Als zum Beispiel mein, also das ist ja durchnummeriert, irgendwie alle Menschen in Gladbeck so, habe ich gesehen gehabt und ich fand das halt ziemlich krass, als der Mann, der halt dort saß, kurz die Seite aufgeschlagen hat, wo meine Zahl stand und dass alle davor nicht abgehakt waren und alle dahinter auch nicht abgehakt waren, dass ich allein dort stand, also mit meiner Zahl. Ja. Und das fand ich halt ziemlich krass, dass da halt voll viele nicht wählen gehen und einfach voll viele entweder zu faul sind, einfach am Sonntag mal rauszugehen, zur nächsten Waldorfschule, zur nächsten Schule, wo sie halt kurz ihre Kreuzchen setzen können und was vielleicht an Zeichen setzen können, was sie halt verändern können.
Wenn du jetzt Profi bist, als Journalistin, als junge Journalistin hier beim Salon 5 und bei Zweistimmig und anderen Gelegenheiten vielleicht auch noch, hast du im Vorfeld mit Leuten bei dir in der Schule geredet? Also ihr habt ja irgendwann, fing ja auch Schule wieder an, man hat sich getroffen. Hat die das interessiert? Hat irgendjemand die Wahl interessiert?
Ja, das war tatsächlich so gewesen. Wir standen halt mit ein paar Mitschülerinnen von mir gemeinsam und eine Mitschülerin von mir, die auch relativ viel in der Stadt auch macht, im Jugendrat, was weiß ich, war da gewesen und hat da ein paar Zettelchen ausgepackt und hat dann auf die anderen eingeredet. Da kam ich dazu und habe gefragt, okay, worüber redet die? Und dann meinte sie, ja, diese Leute hier wollen halt gar nicht wählen gehen. Und da war ich erstmal kurz schockiert und da meinte ich, Leute, ihr kennt auch die Reihe Zweistimmig, die ich jetzt auch mit mache, da müsst ihr als meine Freunde wählen gehen. Und da haben wir so lange auf die eingeredet, warum wählen wichtig ist. Und wenn sie halt nicht wissen, was sie wählen gehen sollen, dann sollen sie halt deren Stimme ungültig machen, dass da halt trotzdem was bewertet wird, dass es halt irgendwie funktioniert. Und am Ende meinten die alle, ja, machen wir.
Glaubst du, also ich glaube, man muss ja immer Abstriche machen. Niemand wird eine Partei finden, die zu 100% das vertritt, was er selbst fordert. Ja, absolut. Er macht eine eigene Partei auf. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass die Leute so ein bisschen mimimi sind oder so. Nee, die sind aber bei Afghanistan nicht genau 100%ig meiner Meinung, obwohl es um eine Kommunalwahl geht oder so. Also glaubst du, dass die Leute dazu noch in der Lage sind, auch mal zu kapieren, ja, man muss auch mal einen Kompromiss eingehen und trotzdem wählen?
Ich glaube tatsächlich, dass das bei Jugendlichen vor allem echt schwierig ist. Also ich spreche für mich, aber das, was ich vor allem auch beobachte bei anderen Jugendlichen, also einerseits ist natürlich die Faulheit da und das ist tatsächlich schwerwiegend, was das angeht bei Jugendlichen, vor allem einfach rauszugehen und kurz wählen zu gehen und sich bewusst zu machen, das ist aktuell wichtig, was ich da an Kreuzchen setze. Einerseits das, aber auch andererseits zu sagen, okay, irgendwie, also kann ich mich absolut nicht mit einer Partei identifizieren, was halt auch nie passieren wird, egal wie oft du dich, egal wie oft du das durchlesen wirst, was da steht. Ja. Und das wird halt nie passieren, aber was halt am nächsten zu dir liegt sozusagen, dass es darauf ankommt, ja.
Du willst jetzt irgendwelche, Philipp, unser Grandmaster im Hintergrund, willst du jetzt eine Karte einblenden oder nicht mit den Wahlergebnissen aus Gladbeck? Ich habe dich nie verstanden, also ich frage jetzt einfach mal.
Ja, ich würde so ein bisschen After Effects Magic machen und so zwischen euch beide gleich so eine kleine Wahlkarte projizieren, damit unsere ZuschauerInnen auch alle wissen, wovon wir sprechen. Gladbeck, tadang!
Wir gucken uns das mal an. Sollen wir anfangen mit der BürgermeisterInnenwahl? Die Frau Weist, die hat bei euch den Bereich Jugend geleitet, glaube ich, bevor sie jetzt angetreten ist oder irgendwas.
Ich glaube schon.
Ja, sie war im Rathaus, hat 42% geholt. Der Dietmar, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, Drostjoll, keine Ahnung, CDU-Mann, 23,5. Simone Steffens von den Grünen, 9,02. Und diese Partei, der Name jetzt gar nicht einfällt, 7,85%. Diese Blauen da, diese, die, wir sind keine Nazis. Ist ja relativ klar, hat aber nicht gereicht.
Wofür hat es nicht gereicht?
Für einen, der da siegen kann. Also es gibt ja eine Stichwahl. Also Bettina Weiß, die euren langjährigen Bürgermeister.
Aber ich sehe das ziemlich hoffnungsvoll, was das angeht, muss ich sagen.
Ja, aber du sollst nicht hoffen, du sollst neutral sein. Du bist ja nicht die Parteisprecherin. Ja, natürlich. Das sieht gut aus, ne? Das sieht eigentlich nach einer klaren Kiste aus, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde das halt gut, dass da auch tatsächlich auch eine Frau einfach sitzt, die da einfach das machen könnte. So. Und halt auch, glaube ich, mit einigen guten politischen Ideen auch machen könnte. Und dass da halt, also natürlich auch CDU, so, dass das einfach.
Bei euch sah das so klassisch aus. Entschuldigung, ich bin kein Gladbecker, ich habe mir das nur kurz in Medien angeguckt und da sah Dietmar Drossel, also der CDU-Dietmar, der sah so aus, wie man sich einen CDU-Dietmar vorstellt, 58 Jahre alt, handwerklich begabt und irgendwie schon immer so. Und seine Gegenkandidatin Bettina Weist war halt jünger als er und hat auch einen anderen Hintergrund, sagen wir mal, Sozialpädagogik hat die studiert und hat sich auch lange schon professionell in der Stadt eingebracht. Ist ja so typisch, ne?
Warum?
Früher, das war, die CDU hat so alte Männer und die anderen nicht, oder?
Ja, ich weiß nicht. Also ja, mein Eindruck, ja
nicht so lange,
ja. Bei mir
nicht
sind...
früher alle alte Männer, ja, und mittlerweile eben, ändert sich das sagen. Zum Glück ein bisschen.
Ja. Ja. Gefühlt gibt es überall alte Männer, was das angeht, muss ich sagen. Also deshalb bin ich umso froher darüber, auch von der SPD, dass da halt gesagt wird, okay, mach mal.
Ich guck mal auf die Ergebnisse, die sind immer noch, ne, hinter uns, ne? Die Ergebnisse beim Stadtrat. Ach, das ist wahrscheinlich auch noch, wenn ich nicht mehr möchte. Die SPD hat ja brutal verloren, von 47% auf 36%. CDU ist fast gleich geblieben, 26%. Grüne sind wie überall durch die Decke gegangen, 12,3 statt früher 5,8. Linke gibt es bei euch noch, die FDP ist unbedeutend und diese AfD, darüber muss man reden. Die AfD hat in Gladbeck 9,7% geholt, das ist eines der besten Ergebnisse im ganzen Ruhrgebiet. Also Gelsenkirchen ist besser und dann kommt, glaube ich, schon ziemlich schnell Gladbeck. Hast du das gespürt, dass da so eine Scheißstimmung
in irgendwie gar nicht, muss ich sagen. Also wirklich gar nicht. Aber es liegt auch vielleicht daran auch, wo ich mich herumtreibe in Gladbeck. Das ist halt Butendorf, das ist so Innenstadtgebietmäßig. Und da ist man relativ offen zueinander. Ja. Und dann gibt es halt auch andere Gebiete in Gladbeck, wo man halt etwas frustrierter dann auch ist. Mhm. Einfach deshalb, weil man nicht sich offen begegnet, einander begegnet. Und vielleicht liegt das einfach daran, dass man an, keine Ahnung, Kulturunterschieden, die man mit Vorurteilen oder so begegnet, einfach nicht offen miteinander spricht. Und in der Innenstadt, bei uns in Butendorf, funktioniert das halt besser, wie ich finde. Einfach deshalb, weil auch wegen Corona klappt das zwar nicht so gut, aber neben dem Rathaus waren dann auch mega viele Veranstaltungen und Festivals, Mini-Festivals sozusagen, statt wo da halt Menschen, ganz unterschiedliche Menschen zusammengefunden haben und einfach gemeinsam gelacht haben, geredet haben. Aber das ist halt in diesem Bereich und da wäre zum Beispiel unser Rathaus mit diesen Veranstaltungen woanders gewesen, wäre vielleicht Butendorf der Teil gewesen, wo man halt frustriert gewesen wäre. Das kommt halt irgendwie tatsächlich in so kleinen Regionen drauf an.
Aber da kommen zwei Fragen. Die erste Frage ist gleich, gibt es für dich dann sowas wie No-Go-Areas? Also gibt es Stadtteile, wo du in Gladbeck nicht so gerne hingehst, weil du denkst, oh, da sind die Typen, die mich wieder blöd anlabern?
Irgendwie eigentlich nicht, also mit dem Grund nicht. Aber einfach, weil ich da nichts zu tun habe, tatsächlich.
Ja.
Weil meine Schule ist halt da, wo sie ist, an der Europabrücke so. Da ist ungefähr auch die Musikschule und weiter brauche ich eigentlich auch nicht zu gehen. Also ich war zwar natürlich dort, weil da, keine Ahnung, Weihnachtssingen oder so in der Schulaula da hinten war. Und wenn ich da was habe, dann gehe ich dorthin, einfach auch mit gutem Gewissen. Aber sonst muss ich halt da nicht hin.
Aber du mit diesem Hintergrund, den man ja nie los wird, also wahrscheinlich die nächsten 100 Jahre nicht los ist, diesem berühmten Migrationshintergrund, hast du denn irgendeinen Effekt gemerkt? Also, dass Leute dich böse angemacht haben? Anscheinend nicht, aber den anderen
Effekt,
dass...
Also, persönlich direkt böse angemacht habe ich tatsächlich schon erlebt.
Okay.
Ich weiß nicht, ob du das noch genau erläutert haben möchtest, aber...
Wenn du möchtest, ja. Also wenn nicht, nein. Also wenn du sagst, es gehört jetzt nicht.
Also das merkt man schon. Aber das sind halt dann wirklich ältere Männer, die dann halt komisch anmachen. In meinem jugendlichen Kreis, auch von anderen Schulen oder so, bekommt man sowas gar nicht mit. Natürlich sind es meistens so Jugendliche, die halt ein bisschen nerviger nochmal drauf sind und untereinander auch noch schiefe Blicke voneinander abbekommen. Aber das ist halt relativ, also wenn man auch so einen von einem anderen Kulturtypen hat, der halt die ganze Zeit komisch guckt, da guckt man den auch zurück komisch an. So, das kommt, glaube ich, nicht darauf an, aber bei den älteren Männern ist das meistens schon so, wenn
das
da...
Das ist ja meine Gruppe, wo ich ja dann dazugehöre, ältere Männer in kurzen Hosen. Naja, egal.
Ohne zum Glück bist du das Gegenteil dieses Stereotyps.
Das wollte ich jetzt hören, deshalb weiß ich, nein. Es gibt ja Unterschiede. Es gibt ja Unterschiede und die Frage ist ja, ob man bereit ist, damit zu leben oder nicht oder so. Ob man der Meinung ist, ich war schon immer im Recht und keine Ahnung und ich war ja nicht... Mein Vater war ja nicht in Stalingrad, damit ihr jetzt hier, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung, was
ich. Aber was mir mal aufgefallen ist bei so einer, also ich wurde halt mal angesprochen von so einem älteren Typen und der hat dann irgendwas vorgeworfen, kannte mich halt gar nicht, habe ich noch nie davor gesehen gehabt, hat mir alles vorgeworfen, was ihm in den Kopf einfiel so. Und das Wichtige ist in dem Moment für mich gewesen, ich bleib jetzt ruhig, weil er ziemlich auch aggressiv gesprochen hatte. Ich bleib jetzt ruhig, damit er auch ruhiger wird. Und wenn man halt konsequent dran festhält, dass man ruhig bleibt, funktioniert das tatsächlich auch, dass man gegenüber ruhiger wird und dass man dann auf Augenhöhe miteinander sprechen kann. Es kommt halt dann tatsächlich auf mich selbst an. Natürlich hätte ich auch in dem Moment aggressiv werden können, auch mit eigentlich vollem Recht, weil ich da beschuldigt werde. Aber es ist eigentlich dort wichtig, dass man sich nochmal als Person erklären kann, wer bin ich überhaupt? Und wer bist du überhaupt, der mich halt so anpöbeln kann?
Ich habe den Leuten früher dann immer auf die Schulter geklopft und habe gesagt, regt euch mal weiter auf, dann kriegt ihr einen Herzinfarkt, dann haben wir zwei Nazis weniger in der Stadt. Aber Das hilft auch nicht. Nein, die andere Frage, die damit verbunden ist, ist in deinen Bezügen, also Schule, Musikschule, was du alles machst oder so, gibt es dann so einen Gegeneffekt, dass dann Leute sagen, ey, pass mal auf, wir sind hier eine Community, wir sind hier an der Schule und ich mag das nicht, dass irgendjemand, weil der einen anderen Namen hat, weil der anders aussieht, weil der schwul ist, weil der was weiß ich ist, behindert ist oder sonst was. Wir wollen das nicht, dass unsere Freunde angemacht werden. Gibt es da so eine, nennen wir es, Solidarität oder so?
Auf jeden Fall. Also vor allem mit der Generation, die jetzt hier antanzt, sei es halt mit Klima, was weiß ich. Mhm. Und dass da halt alle plötzlich, dass es auf jeden Einzelnen von uns ankommt, der halt jetzt gemeinsam demonstriert, mitdemonstriert und macht. Abgesehen davon, dass man halt einander unterstützt. Das zeigt, also diese Demos zeigen auch, projiziert auf Schule, auf Musikschule, dass man aufeinander angewiesen ist, dass wir nur einander haben, dass wir halt nicht viel mehr haben.
So, Philipp, Frage an dich. Sie hat mir jetzt quasi so den Ball zugespielt und sprach von Fridays for Future. Du bist auch einer von diesen Lelex da, die da Fridays for Future hier. Nein, du bist Klimaredaktion hier vom Korrektiv.
Ich arbeite in der Klimaredaktion.
Genau. Richtig. Und ihr habt jetzt ja böserweise mit Fridays for Future zusammengearbeitet und da haben einige Kollegen aus dem Journalismus gesagt, das geht ja, so geht das ja überhaupt nicht. Ihr macht euch mit einer Sache gemein und ich weiß nicht, das alles. Also erzähl mal, was habt ihr gemacht und warum war es richtig?
Wir haben eine Crowd-Recherche gestartet. Mhm. Wir haben Anfragen gestellt an alle Kommunen im Ruhrgebiet, ach Quatsch, im Ruhrgebiet, in ganz NRW.
Ja.
Das sind 496, wenn ich die Zahl noch richtig habe. Mhm. Und die haben wir gefragt, wie es mit ihren Kohlebeteiligungen aussieht. Also ob die Kommunen Aktien halten, zum Beispiel an RWE oder anderen Energieversorgern und die ja auch, ne, also die ja sehr...
du musst ins Mikro.
Entschuldigung, ich bin noch nicht so ein Profi.
Nein, du bist ja, ich will auch nicht ins Fernsehen.
Ja. Also quasi Kommunen, die Aktien an Unternehmen haben, die Kohleverstromung vorantreiben, was ja angesichts des Klimawandels schwierig ist und viele Menschen in den Kommunen wissen gar nicht, dass ihre Städte da Anteile dran haben. Die wissen nicht, dass zum Beispiel Mülheim RWE-Aktien im Wert von ein paar Millionen Euro hat, die aus dem Stadthaushalt bezahlt werden. Und deswegen haben wir eine große Anfrage, so eine Schwarmanfrage gestellt an alle. Und da brauchten wir natürlich Man- und Woman-Power für. Ja. Und dann waren die netten Leute von den Fridays halt einfach engagiert und bereit, das zu tun, diese enorme Arbeit irgendwie zu bewerkstelligen und fast 400 Kommunen anzufragen und die Ergebnisse einzutragen und abfragbar zu machen. Und deswegen sind wir eigentlich sehr froh, dass sie uns da geholfen haben.
Aber da komme ich wieder, bringe ich euch beide zusammen. Es ist ja Journalismus, bei dem es darum geht, den Leuten was zu zeigen. Also nicht nur Ergebnisse zu erzielen, Fragen beantwortet zu bekommen, sondern wahrscheinlich auch den Leuten zu zeigen, ihr seid dazu in der Lage, mit journalistischen Methoden Sachen herauszufinden, euch selbst zu ermächtigen. Was weiß ich, sag mal was dazu, von dieser Grundidee.
Das ist uns ja generell bei Korrektiv recht wichtig, deswegen haben wir eine Jugendredaktion.
Ja. Auch, ja eben, bei der Jugendredaktion, die ich vertrete, Salon 5, darum geht es ja eigentlich, dass man zeigt, hier, das bewegt das.
Ich frage doch gar nicht mehr.
Das klar,
Medien sind so entsetzt, was soll ich da für eine blöde Frage? Ich finde das schön, dass das so eine Selbstverständlichkeit
hier ist. Medienkompetenz spielt natürlich immer eine Rolle und den Leuten aber auch wirklich die Tools an die Hand zu geben und zu merken, ihr könnt das auch selber nachfragen. Mhm. Und ich finde, wie gesagt, angesichts eines angekündigten Kohleausstiegs und der Debatte um Datteln 4 und was wir alles haben, also Menschen, die für Klimaschutz auf die Straße gehen, ist es sehr intransparent, wenn man dann als Bürger seiner Stadt nicht weiß, was die an Anteilen hat, die sie auch abstoßen könnte, wo sie Gewinne, also Einnahmen erwirtschaften könnte, die in soziale Projekte gehen könnten. Man muss nicht unbedingt diese Kohleaktien halten.
Und ja, ich sehe das natürlich als alter IG-Bergbauangehöriger erstmal grundsätzlich anders. Was soll ich da sagen?
Nein, das ist ja sicherlich auch historisch gewachsen, dass es so ist, natürlich, auf jeden Fall. Aber das sollte man zumindest transparent machen. Und wenn die eine oder andere Stadt dann noch nicht mal weiß, dass sie diese Aktien hat und dann nach einer Woche Rumkram rausfindet, oh ja, wir haben
die
ja
doch... Die wirklich gucken. Ich dachte, die wollten das verleugnen, die wollten das so beschweigen. Nein, die wussten es wirklich nicht, ist dein Eindruck?
Die hatten das, glaube ich, nicht so präsent und haben es dann rausgefunden. Also die haben uns erst gesagt, nö, haben wir nicht und dann, ja, haben wir doch. Und also, das ist halt Intransparenz. Und ich finde, dass das...
Aber kommen wir mal zum Thema. Also du hast Datteln 4 genannt und da gibt es ja zwei Städte, die an Datteln 4 im Grunde beteiligt sind. Also Datteln, wo der Name herkommt, und Waltrop, weil es direkt an der Stadtgrenze ist. In Waltrop haben die Grünen miserabel abgeschlossen, also nicht besonders gut. Man könnte ja sagen, wow, das ist die Stadt, wo dieses böse Kohlekraftwerk ist. Da müssten die Grünen die Macht übernehmen. Nein, die Grünen übernehmen die Macht in Köln und in Aachen. Also was geht da nicht zusammen?
Naja, wahrscheinlich ist ja auch so ein Kraftwerk immer noch mal ein Arbeitgeber vor Ort.
Und Sponsor wahrscheinlich, ne?
Ja, dann arbeiten die Menschen, die werden wahrscheinlich den Teufel tun, da für eine Werksschließung zu demonstrieren. Gut. ebenso wie in Bochum bis vor ein paar Jahrzehnten noch niemand gegen Opel auf die Straße gegangen wäre.
Hast du den Nokia mal über den Zaun geschmissen oder sowas da, als sie weggegangen sind?
Nee, aber ich hatte Nokia-Handy und hab das dann weggeschmissen. Die Oberbürgermeisterin aber nicht, das wurde ihr dann, glaube ich, Jahre später noch zum Verhängnis.
Ja, ich auch. Ich habe auch das Nokia sofort weggeschmissen. Seitdem bin ich bei so einer großen Firma aus so einer veganen Firma mit Äpfeln und Birnen und was weiß ich, keine Ahnung. Egal. Okay, sollen wir über Recklinghausen reden? Darf ich jetzt
klar.
Mal?
Bitte!
Ja, die Recklinghäuser Wahl hat mir große Freude bereitet, weil sie so desaströs für eine gewisse Partei ausgegangen ist, wie ich mir das gedacht habe. Also die SPD ist brutal abgeschmiert. Also schlimmer noch als bei euch in Gladbeck. Die waren die stärkste Partei, sind von 37% auf 25% gegangen. Doch jetzt in Klammern, noch lustiger war es in Herten. In Herten ist eine ganz komische Stadt. Das war eine, da konnte die SPD den berühmten Spaten hinstellen. Der wurde dann noch gewählt. Die waren da absolute Mehrheit hatten. Eine der letzten Städte, glaube ich, wahrscheinlich in ganz Deutschland, wo die SPD eine absolute Mehrheit im Stadtrat hatte. Die sind runtergefallen von 51% auf 26%. Was sagt die Vorsitzende der SPD seit einem Jahr im Amt? Wir haben unser Wahlziel erreicht, wir sind stärkste Fraktion geblieben. Da dachte ich, da sitze ich dann auch mit offenem Augen, Mund und denke, was hat die jetzt gesagt? Die will das den Leuten noch als Erfolg verkaufen. In Recklinghausen ist es ähnlich. Da gibt es einen Mann, der sich die SPD zur Beute gemacht hat. Also es ist so eine kleine Clique von 4 bis 5 Leuten, die sich immer so gegenseitig die Pöstchen. Ach, dieses Jahr machst du mal den Bürgermeisterkandidaten gut, ich bin ja im Landtag, du arbeitest bei dem Bundestagsabgeordneten, wir sind alle versorgt, deine Freundin ist in der Fraktion angestellt, die hat auch ein gutes Einkommen. Eigentlich ist alles wie immer. So, und dann hat man dieses Jahr, weil sich sonst keiner getraut hat, gegen den, finde ich, sehr beliebten und zu Recht beliebten Amtsinhaber von der CDU, den Christoph Tesche, anzutreten, hat dann vielleicht aus der Not heraus der SPD-Stadtverbandsvorsitzende Andreas Becker, das ist der immer so Essensbilder postet bei Instagram, wie er in so Fischbrötchen beißt und schreibt da, lecker Wurst, gutes Bier, SPD oder so. Das sind so seine, ja, es kann ja der Versuch sein, dass man meint, dass die Wähler darauf zucken. Okay. Das muss ja nicht vom Herzen sein. Das kann ja überlegt sein, aber dann vielleicht falsch überlegt. Der ist halt auf diese 16,67% gekommen und da hatte die SPD bis 1999 auch den Bürgermeister gestellt. Ne? Und danach sind die nie wieder auf die Beine gekommen, weil immer die gleichen Leute sich mit den gleichen schlechten Argumenten, mit dem gleichen schlechten Wahlkampf, mit dem von dem Volk nicht gespürten Engagement dahingestellt hat und da lustlos Zettel verteilt hat. 16,67% und dann hat dieser absolute Vollloser Andreas Becker hat dann noch gesagt, schuld seien die faulen Säcke gewesen, die quasi nach der Nominierung den Wahlkampf eingestellt haben. Da dachte ich, Alter, das darfst du überhaupt nicht machen. Also es kann ja sein, dass viele dich im Wahlkampf nicht unterstützt haben, weil sie keinen Bock hatten, weil sie Angst hatten vor Corona, weil sie sich nicht leiden können, weil sie lieber Schach spielen, was weiß ich warum. Aber die dann auch noch zu beschimpfen, also das habe ich noch nie gehört. Also ich habe vieles gehört und ich habe immer diese Lügen gehört, ja, Bonner Runde oder Berliner Runde oder Runde nach der Wahl, wo die immer irgendwas gefragt werden, dann sagen die, lassen Sie uns zunächst mal unseren Wählern danken und den zahlreichen Wahlhelfern. Man dankt denen. Ich finde, die haben es auch verdient. Und die Leute zu beschimpfen und dann so rumzulavieren. Nein, jetzt kann man ja nicht die Frage stellen, ob man zurücktreten muss, weil jetzt ist ja erstmal die Stichwahl für den Landrat und keine Ahnung. Das tut so weh, das ist so peinlich. Und jetzt kommt die eigentliche Geschichte ist, ich habe natürlich so rentmäßig da Sachen gepostet, es regt mich auf. Es regt mich total auf, weil ich finde, ist eine andere Frage, komme ich gleich zu. Sag ich jetzt, ich glaube, die Taktik von der CDU ist, in den Randgebieten des Ruhrgebiets, also nördliches Ruhrgebiet, Kreis Recklinghausen, immer so zu tun, als sei man ein Dorf im Münsterland, was zufällig irgendwie war da mal Zeche. Warum, weiß kein Mensch. Man ist auch nicht wirklich Ruhrgebiet, eigentlich ist man Dülmen Süd. Und durch diese Verzwergung spricht man ja Appelle, so diese Sehnsucht nach Heimlichkeit, nach Dörflichkeit und Aufgehobenheit und es gibt keine Kriminelle und es gibt keinen Wandel und es gibt keine Geflüchteten und es gibt was weiß ich, was es alles nicht gibt, spricht man ja damit an und scheint sehr erfolgreich. Ich glaube, dass die, jetzt böse gesprochen, dass die Grünen in der Großstadt was Ähnliches schaffen. Ja, die schaffen diese Landlust, Peter, Wohlleben, die Wälder sind lieb und demnächst dürfen die Bäume auch noch wählen, schaffen die auch und die Frage ist ja, kann man städtische Strukturen immer leugnen? Also Gladbeck wird ja nicht schöner dadurch, dass ich jetzt behaupte, wir sind schon immer grün gewesen. Also in Gladbeck haben die vor Jahren den Wahnsinn gebracht, dass die den Tunnel für die Autobahn abgelehnt haben, weil irgendwie da bei euch da an dem Wasserschloss drei Bäume umfallen sollten. Die hätten so eine Lebensqualität, finde ich ja, also haben viele gesagt, die hätten diese Autobahn, wo es immer Stau gibt, du kommst da ja nicht über die Straße, da gibt es diese eine Brücke da zum Freibad, da kannst du drüber laufen, aber wenn du da mit dem Auto oder sonst, du wirst ja verrückt. Das ist ja wie die Mauer damals. Das ist ja, brauchst keinen Schießbefehl, lässt einfach Autos fahren.
Aber war das nicht so, dass auch Gladbecker dann was bezahlen mussten, dann für die Tunnelversion?
Also die hätten erstmal wahnsinnig viel Kohle vom Bund bekommen. Und es gibt immer so eine Restfinanzierung, also 10%, glaube ich, müssen die Kommunen aufbringen. Und wenn Gladbeck so eine Defizitgemeinde ist, weiß ich nicht, ob sie die überhaupt hätten bringen können. Aber die hätten total gewonnen. Ich stelle mal vor, diese A52 oder B, was das ich, wie sie gerade heißt, ist zu und du kannst immer vom Westen in den Osten wechseln und da ist irgendein Grünstraße, da stehen Bänke oder ich weiß nicht, was da alles ist. Also ich finde ein bisschen komisch. Also diese, wir müssen das mal kapieren, dass städtische Strukturen sind und dass enges Beieinanderwohnen auch ökologisch ist. Also wenn Leute im Hochhaus wohnen, bei euch ist natürlich ein blödes Thema, da schwächert da Straße und jetzt andere Hochhaus mit 36.000 Nationen. Aber wenn Leute im Hochhaus wohnen, sind die viel ökologischer als jeder Eigenheimbesitzer. Ne? Und aber das ist, ich natürlich kein Hate gegen die Grünen. Es gibt auch total, wir haben ja auch welche hier gehabt. So, können wir gleich drüber reden. Also Recklinghausen, SPD desaströs, desaströs und die sitzen da und wollen es nicht einsehen, dass sie jetzt alles ruiniert haben.
Wo sind die 20% hin, die SPD verloren hat?
Na, 12% haben die verloren.
12, Entschuldigung.
Die sind alle, also natürlich sind sie zu den Grünen auch gegangen, wobei interessanterweise der Grünen Bürgermeisterkandidat auch nicht gezogen hat. Ja, die Partei hat 18%, der Grünen-Kandidat hat 9,7%. Der war aber auch nicht so ganz dicht. Der hat auch gesagt, sein großes Vorbild sei Julius Caesar wegen der demokratischen Grundhaltung. Er habe ja die Demokratie in Rom eingeführt. Ich dachte, Alter, was? Während Andreas Becker, der Mann von der...
Kann man so sehen?
Ja, der Andreas Becker von der SPD gefragt nach seinen Idolen, sagte... sagen wir, ich glaube August Bebel, Johannes Rau, Hans-Jochen Vogel und Huub Stevens. Ja, so Leute, Huub Stevens für dich war Trainer auf Schalke und das ist einer von der alten Schule, noch im Trainingsanzug und mit bolleriger Stimme. Ne? Wahrscheinlich auch Kettenraucher, Brisk in den Haaren. Also ja, aber wenn die Partei sich solcher Probleme nicht zu entledigen weiß, dann ist das deren Problem. Was ich noch sagen wollte, ich rede gerne und viel und schnell und was weiß ich, nachdem ich da so Sachen gepostet habe, ich rede dann mit Leuten aus der SPD, außerhalb dieser Stadt, die geben mir alle recht, aber die wollen das jetzt nicht auch noch öffentlich machen. Ja, so. Das wäre jetzt, jetzt kannst du das auch wieder wegmachen.
Wischwasch.
Jetzt lass uns noch ganz kurz über diese wunderbare Reihe sprechen. Diese Reise, die ich mit euch unternehmen konnte, also sind ja auch noch andere, Luise und Hanna und hilf mir weiter, dann die beiden Miriam und wie heißt sie? Charlotte, glaube ich.
Charlotte war das, ja.
Und ich zögere so, weil man die Menschen nie gesehen hat. Corona-bedingt haben wir uns vielleicht einmal oder zweimal getroffen und ab und zu mal war mal jemand da, wenn wir was aufgenommen haben. Aber viel lief da über Mail und dafür lief das hervorragend. Und ich finde, ihr habt eine total tolle Zusammenstellung von Leuten gehabt. Das fand ich einmalig. Also ich glaube ja sowieso, dass hier Salon 5 und Korrektiv, niemand hat sich so intensiv mit der Kommunalwahl in Medien auseinandergesetzt, was ein Trauerspiel ist für die anderen. Also ich habe mich auch gewundert, am Montag nach der Wahl war das im WDR erledigt. Ich dachte, da gibt es um 20.15 Uhr nochmal eine Sondersendung. Scheiße gab es, nichts gab es. Da gab es der Landarzt oder was weiß
ich,
lecker Essen.
Ich glaube auch, dass das, also diese Tatsache, dass es immer wieder so abgehakt wird, okay, das hatten wir auch jetzt erledigt, auch ein bisschen dazu führt, dass das auch für Jugendliche, also auch für andere Menschen, also ältere Menschen, was weiß ich, auch so ein abgehaktes Thema dann ist, worüber man davor und danach auch nicht weiter redet. Und das ist vielleicht, weil man vielleicht davor nicht darüber so ausführlich redet, sei es die Eltern oder so von meinen Mitschülern, was weiß ich, dass es vielleicht dazu führt auch, dass Jugendliche gar nicht drauf kommen, dass bald die Kommunalwahlen anstehen, also anstanden.
Es gab ja, wollten wir da noch drüber reden, über diese sensationellen Zahlen bei den jungen Menschen. Hast du da was vorbereitet? Wolltest du da nicht was vorbereiten?
Ja, da komme ich zum Schluss mit.
Ach so, da kommt dann zum Schluss. Oh, Entschuldigung, oh, oh. Ich wollte nichts verraten. Dann lass uns auf diese wahnsinnige Namensliste gehen. Wir hatten 12 Gäste, männlich-weiblich da. Bei einigen dachte ich erst, oh, geht mir da mit eurem Ökoschmöko weg, weil ich dachte, das war am Anfang. Wir hatten zwei Menschen, die sich mit dem Thema Nudging nicht, aber wie kann man ökologische Themen ins Bewusstsein bringen, wie kann man die bearbeiten, wie kann man Kommunen die schmackhaft machen. Und da dachte ich, wenn wir die ganze Zeit nur auf der Ebene, aber ich finde ja auch interessant, hier das erste, muss man hier zuhalten, weil da Werbung ist, das war hier, hast du das auch bekommen?
Dieses Ding? Ja, das habe ich nicht bekommen.
Das ist von Jens Wartenfuhl, der hat so ein Thermometer, was du an die Wand hältst, um zu sehen, wie gut die Wand isoliert ist. Ganz einfaches Tool, ja, hat er millionenfach irgendwie verbreitet.
Hast du schon ausprobiert?
Nee, jetzt ist es zu warm zur Zeit. Also so, das ist ja für kalte Jahreszeiten.
Kommt sehen, ja bald.
So rum, ob vielleicht andersrum, weiß ich nicht. Viele tolle, intelligente Ansätze. Ich fand schön die Idee, dass man halt nicht nur Kandidierende nimmt, also so, die dann immer sagen, wählt mich, weil ich gut bin, sondern auch Leute, die über das Leben allgemein nachdenken. Und da natürlich hatten wir jetzt als letzten Gast die Genderforscherin, die das zusammen mit dem Kollegen meiner Fernuni in Hagen macht, die Frau Wichmann. Elke Wichmann, die hier gesessen hat, da an deiner Stelle, wo dann immer so leise gesprochen wird. Ja, was soll ich dazu sagen? Was war das für dich? Also haben dich die Zahlen schockiert, dass sie sagte, Frauen tauchen kaum auf?
Absolut. Also wir haben heute noch mal im Unterricht tatsächlich darüber geredet, über Frauen, die halt weniger verdienen als Männer, obwohl sie die gleiche Arbeit leisten. Und ich habe das auch im Kontext, also was auch hier Elke Wichmann noch erzählt hatte, im Kontext dazu gesehen, dass es halt relativ wenige Frauen in der Politik gibt, sodass halt was in der Politik direkt geändert werden kann, was die Bezahlung dann angeht, was diesen Grundprinzip sozusagen betrifft, dass Frauen halt eigentlich gleiche Arbeit leisten, dann muss halt gleich verdient werden, so. Dass da halt in der Politik was passieren muss, auf jeden Fall. Und umso interessanter fand ich halt das Gespräch mit Elke Wichmann, aber auch alle anderen Gespräche, du meintest jetzt diese Öko-Gespräche oder so, aber aus jeder Perspektive irgendwas beleuchtet zu haben und so viel Wissen einfach allein in dieser Reihe mitgegeben zu haben und so viele Persönlichkeiten einfach im Speed-Dating-mäßig sozusagen kennenzulernen und einfach auch mich bekannt zu machen und auch zu zeigen, okay, ich mit Kopftuch, ich mit dieser Kultur, sitze ich hier und bin halt Vertreterin dieser Jugendliche, fand ich halt eine mega nice Möglichkeit für mich.
Also ich fand total interessant, dass sie alle so ehrlich super auf dich reagiert haben, dass sie nicht gesagt haben, da kommt irgend so ein Mädchen, bla bla oder so, sondern die sind alle, meiner Meinung nach, sehr respektvoll und sehr offen mit dir umgegangen.
Ja.
Also das hat sich, glaube ich, auch gesellschaftlich geändert. Das wäre vor 10 Jahren vielleicht nicht gewesen.
Aber ich glaube, weil wir das alle rumherum sozusagen als Selbstverständlichkeit betrachten, weil ich sehe das auch also ich mache ja auch Musik, wenn ich auf der Bühne sitze, als wäre das Normalste auf dieser Welt, was es auch für mich ist, wird dann gesagt, oh, okay, sie verhält sich ganz normal, also sie macht auch keinen großen Aufstand, was betrifft, okay, sie schämt sich oder so, wenn sie normal dort auftritt, dann ist es halt tatsächlich normal und ich glaube, das war auch tatsächlich so, wie ihr euch verhalten habt, dass wir einfach auf menschlicher Ebene so miteinander kommunizieren, dass es darauf eigentlich ankommt und sie haben dann gesehen, okay, das ist für die kein Problem, warum soll ich ein Problem daraus machen und in meinem gesellschaftlichen Umkreis sehe ich das, also im größeren Umkreis dieser Gast vielleicht auch Veränderungen, was da geschieht, vor allem jetzt mit der neuen Generation, die hier antanzt. Ich glaube, da wird man offener. Also ich sehe da viel Hoffnung drin.
Hast du irgendwas, was dir in Erinnerung geblieben ist? Also wir haben gesagt, wir machen jetzt nicht so eine Hitliste Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Leute, die dir besonders aufgefallen sind, wo du vielleicht gar nichts wusstest vorher. Also ich kannte wahrscheinlich mehr von denen vorher als du, wenn ich immer dabei bin oder was. Aber Menschen, die dich überrascht haben bei den Gästen?
Also interessant fand ich auf jeden Fall, mit einem Bischof einfach reden zu können. Und dass er halt auch mega, so hätte ich, bei ihm hatte ich am meisten Angst, muss ich sagen, was es betrifft, dass er mich erstmal sehr komisch, aber absolut nicht. Und ich glaube auch, dass da gar nichts war, dass man da eher Gemeinsamkeiten als Unterschiede gefunden hat. Fand ich mega interessant und ihr beide habt ja immer geschwärmt von Elmar Falani.
Jetzt bitte einmal die Kamera hier auf den strahlenden Herrn Schulte.
Ja, ich bin großer Fan von dem Mann, was soll ich sagen? Ich finde den super, ich finde, der hat eine total tolle Art zu erzählen.
Ja, mit dieser Begeisterung habt ihr mich einfach angesteckt.
Da sind wir bei Impact.
Aber alle waren.
Da sind wir bei Auswirkungen. Was ist passiert? Wir hatten Elke Wichmann hier und kurz bevor es ausgestrahlt wurde, aber nachdem wir das hier gemacht haben, war die Süddeutsche mit ihrer Gender-Studie eine ganze Seite, Seite 2. Kurz nachdem Aladdin hier gewesen ist, war dann der Preis. Er hat den Preis der Deutschen Soziologischen Gesellschaft für die Vermittlung von soziologischem Wissen in der Bevölkerung bekommen. Thomas Kutschaty war, glaube ich, auch vereinbart, bevor er dann am Sonntag, bevor er hier war, in Westpol gesagt hat, ach übrigens, ich würde gerne Ministerpräsident werden.
Das auf war jeden Fall.
Ja, da hatten wir ihn engagiert und dann war ich ein bisschen sauer, da dachte ich, Alter, das kannst du auch bei uns sagen. Warum erzählst du das bei Westpol? Wer sind wir, dass du uns das erst als... Und dann kam er hier rein und sagte, das darf man sagen, ne? Er sagte, ich rede nicht über persönliche Ambitionen. Und dann hatte ich kurz den Gedanken, aber ich kann Fragen stellen. Und wenn du schweigst, dann schweigst du vielsagend. Dann hat man da irgendwie mal so ganz abstrakt, ohne jetzt irgendwie nach Ambitionen zu fragen, hat man sich schon mal so unterhalten darüber, wie man das macht, wie man sowas organisiert?
Sebastian Hartmann und ich unterhalten uns regelmäßig. Das gehört sich auch, dass ein Partei- und Fraktionsvorsitzender sich miteinander austauschen. Aber ich werde dir jetzt nicht erzählen, was wir im Detail besprechen. Hier. Also bei aller Freundschaft und Liebe jetzt hier.
Versuch das mal. Lächel ihn mal an. Dann.
Das passt.
Aber es ist egal, es ist egal. Also wir waren, also das ist ja nicht mein Verdienst oder dein, das ist ja das Verdienst der Redaktion, sagen wir mal. Ja. Die haben richtig Leute ausgesucht, die was weggehauen haben.
Ja.
So, und das waren, jetzt kennt vielleicht nicht jeder Aladin Elmar Falani oder Elke Wichmann kennt man nicht unbedingt. Oder wer mich auch total überrascht hat, war Mehrdad Mostofizadeh, ja. Wo ich dachte, gut, der wurde mir ein bisschen zu sehr angepriesen, das sei der kommende Mann und der würde Essen übernehmen. Da habe ich immer dran gezweifelt, weil ich glaube einfach, dass der jetzt wiedergewählte Thomas Kufen, der ist einfach, das war absehbar, dass der wiedergewählt wird, fand ich. Aber ich fand den total toll. Der hat mir total gefallen. Vor allen Dingen, weil er auch so Sachen gesagt hat, die man bei Grünen nicht erwartet. Also ich habe ihn ja auf diese Clan-Geschichte angesprochen und hat er gesagt, ja, natürlich sind wir als Grüne für die Durchsetzung von Recht und Ordnung. Und das ist richtig, wie ich finde. Aber das sagen die nicht immer so gerne, ne, glaube ich.
Ich glaube, das ist einfach nicht deren Top-Priorität. Ne? Mhm. Also die Grünen setzen auf Naturschutz, auf solche Themen, grüne Themen halt. Und so Law and Order ist jetzt ja eher im politischen Spektrum.
Ja, aber man muss sich dazu verhalten. Ne? Ich glaube, wenn du Bürgermeister werden willst, dann bist du ja so universell für alles zuständig. Und ich glaube, in Essen, egal ob das jetzt wirklich ein Thema ist, also ob wenn Leute Shisha unversteuert verkaufen, ob dann eine 80-jährige Frau Angst haben muss, mit dem Rollator über die Straße zu gehen, den Zusammenhang habe ich nicht so ganz verstanden. Aber es ist ja zum Thema geworden. Also da hat ja massiv die CDU draufgesetzt, immer wieder hier, Razzia, Razzia, Razzia. Und dann bist du, wenn du Oberbürgermeister werden willst und nicht Umweltsenator, dann musst du ja zu allem was wissen und sagen.
Und das finde ich so unendlich spannend an Kommunalwahlen, wenn ich das kurz einwerfen darf. Und zwar, dass es wirklich um die Stadt geht und um die Probleme vor Ort.
Ja.
Auf Bundesebene kann eine Partei sich immer gut positionieren, so das sind unsere Kernthemen
und der Rest ist raus. Ne?
Aber wenn du in deiner Stadt aktiv bist, dann musst du dich halt um alles kümmern. Und wenn Kleinkriminalität ein Thema ist, dann ist das auch für dich ein Thema, auch wenn es eigentlich nicht dein Thema ist.
Aber das ist dann übrigens auch im Journalismus so. Also so ich fand es immer gut, dass ich jahrelang Lokaljournalismus gemacht habe, weil als ich dann beim Monitor war, das ist so ein abgehobenes Politmagazin, die können alles so aus ihrer Warte bewerten. Das ist auch gut und richtig. Das sind auch gute Leute da. Und Georg Ressel ist ein Held für mich. Aber dann so Sachen zu kapieren, wie sie dann laufen tatsächlich, da hilft diese lokalpolitische Ausbildung, lokaljournalistische Ausbildung eine Menge. Also ich habe das auch gehabt, dass Leute am nächsten Tag in der Redaktion standen und mir was aufs Maul hauen wollten, ne? Weil sie das nicht gut fanden, was da über sie in der Zeitung stand.
Haben sie aber nicht gemacht, ne?
Nee, haben sie nicht gemacht. Ich musste ganz kurz überlegen, haben sie nicht, es gab viele irre Sachen. Ja, also für mich total viel. Ich fand auch wahnsinnig sympathisch Hans-Peter Noll, der von der CDU Spitzenkandidat fürs Ruhrparlament, der uns noch eingeladen hat, ne, wo wir da noch irgendwie, ja, der hat gesagt, wenn die Wahl vorbei ist, kommt ihr mal zu mir auf Zeche. Hallo? Natürlich.
Das machen wir.
Wenn es umsonst was zu essen ist, bin ich dabei. Ich fand Monika Grifan total toll. Ich dachte erst, warum holen die diese 66- oder 65-jährige Frau, die ihre politische Karriere hinter sich hat, nach Mülheim? Und die war ja relativ aussichtslos. Jetzt ist sie in der Stichwahl, wir wissen das nicht, kann sein, dass sie Oberbürgermeisterin wird. Ich finde, die hat einen wahnsinnig engagierten Wahlkampf gemacht. Ich habe dann mich angefreundet, Facebook-mäßig, und habe sie immer gesehen. Und ob dann das natürlich gut ist, wenn Gerd Schröder in Mülheim vorbeikommt, sei mal dahingestellt. Irgendwann sieht das auch so ein bisschen nach Angeberei aus. Aber ich finde, gute Sache. Sonst noch was?
Ja, Michael Hübner aus
Gladbeck. Achso, ja, genau, da wollten wir ja, genau. Michael Hübner, der andere große Gladbecker, neben ihr, der im Stadtrat war, der im Landtag sitzt und der gerne Landrat des Kreises Recklinghausen werden möchte. Der hat im ersten Durchgang den Kürzeren gezogen. Der Bürgermeister von Haltern, der Bodo Klimpel, der führt mit 7 Punkten Vorsprung, 38-31 oder sowas.
Da habe ich keine Ahnung, muss ich sagen. Aber ich war halt ziemlich echt traurig, als ich das Ergebnis gesehen habe. Das tat im Herzen weh, weil er als Mensch einfach mega sympathisch rüberkam. Einfach mit seiner Art so. Und fand ich schon traurig, aber er ist als Abgeordneter dort.
Ja, aber ich glaube, der will das schon noch werden. Und der hat ein ganz komisches Problem. Also so, ohne dass ich ihn da jetzt zitiere. Die wählen im Kreis jetzt haben eine Stichwahl. Und in den Städten, wo die Bürgermeister durch sind, Recklinghausen zum Beispiel, wenn da nicht noch eine Stichwahl für den Bürgermeister ist, dann geht da keiner zur Wahl, weil der Landrat interessiert keinen. Das ist so weit weg oder so. Das ist zwar auch das Kreishaus, das ist in Recklinghausen, aber keiner weiß, wer ist dieser Kreis. Die wissen, was ist der Bürgermeister, der macht die Schulen, der macht die Straßen, der macht dieses und jenes, er öffnet das Bürgerfest, der Landrat taucht nie auf. So. Und dann haben die Recklinghausen fällt weg, dann haben die einige Städte, was unglaublich ist, wo die keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten hat. Also die SPD hat in dem alten Bergbaukreis Recklinghausen in Erkenschwick keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten gehabt, hat in, das hört sich jetzt für normale Menschen irre an, Erkenschwick, ja, heißt wirklich so. Die hatten in Herten haben die keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten und die haben in Dorsten keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten. In anderen Städten sind die Wahlen gelaufen. Also in Haltern ist die Wahl gelaufen, in Recklinghausen ist die Wahl gelaufen. Die Leute gehen nicht mehr zur Wahl in anderthalb Wochen oder in einer Woche. Das heißt, die Stimmen fehlen. Und wer geht dann zur Wahl? Ja, dann muss man gucken, ob nicht dann die Dörflis, die dann tendenziell eher den anderen wählen. Also das ist eine richtig spannende Sache nochmal, wobei ich jetzt so ganz ehrlich nicht weiß, warum man Landrat werden will. Aber das hat er ja gesagt, ist ja seine Sache.
Ich gucke nochmal im Archiv, vielleicht finde ich es noch.
Ich möchte den Kreis nach innen und nach außen stärken und nicht nur dafür da sein, dass wir sozusagen einen Rumpfkreis haben. Und den Eindruck habe ich mit dem Begriff Kreisbürgermeister, wenn er das damit sagt. Und ich stehe wirklich dafür, dass wir einen starken Staat haben, der handlungsfähig ist. Und ich möchte auch eine handlungsfähige Kreisverwaltung haben. Da müssen wir besser werden halt. Und deshalb möchte ich klassischer Landrat werden für diesen Kreis. Auch wenn er nicht so geachtet wird wie deine Zwischenbemerkungen, die du gerade gesagt hast. Der Landrat im Kreis Recklinghausen gilt nicht so viel wie in vielen anderen Landkreisen Deutschlands. Dass so der Fall ist. Das mag schon sein, aber das kann man sich ja vielleicht auch erarbeiten.
Na gut. So, jetzt sind wir durch. Ich fand's toll, ich fand's schön. Ich hoffe, dass Leute da Anregungen von bekommen haben. Und es ist auch wahnsinnig schön und liebevoll gemacht gewesen. Also hier Herr Schulte mit Nachtschichten ohne Ende, der immer froh war. Wir haben ja zwei Studios. Das hier ist unser Space-Studio. Das ist irgendwo im Nirgendwo angesiedelt. Da sind fest installierte Kameras, da kann man einen Live-Schnitt machen, da ist der Finger dabei. Und dann hatten wir dieses berühmte Essen, wo der Ton versagte, wo alles versagte, wo er geflucht hat, wo er Sachen aneinanderlegen musste, wo asynchron war. Ich weiß nicht, was war noch alles.
Wir hatten Pannen ohne Ende.
Hallo Leute, diesmal habt ihr kein Bild von mir, weil die Leute von der Technik das verkackt haben. Danke dafür.
Sorry, passiert.
Indem wir ein entsprechendes politisches...
Das wusste ich, dass das passiert.
Abend haben.
Man kann damit umgehen.
Er hat gesagt, die Batterie war leer, aber er hat alles aufgenommen.
Da ist ein Backup. Das hast du
das nicht.
Okay.
Geht das wieder? 1, 2, 3. Sind beide Kanäle drin?
Ja.
Sprich mal.
Aber ich bin froh, dass wir die meisten davon irgendwie recht gut ausgesurft gekriegt haben.
Das war echt Meisterklasse.
Also ich bin ja quasi lebende Panne, aber das ist egal. Jetzt die letzten Worte und Sequenzen gehören dir.
Ich möchte vorher noch ein Spiel mit euch spielen.
Oh Gott.
So, wir spielen jetzt ein Spiel und das heißt Sag doch mal.
Marl. Das Schönste ist Marl.
Ja.
So.
Ich zeige dir das und wir blenden das hinter dir ein. Und zwar sind das die Gesamtergebnisse der Kommunalwahl bei den Jungwählern deiner Generation quasi, also 16 bis 24. Und ja, da ist eine Partei vorne, die wir im Ruhrpott bisher noch nicht ganz vorne gesehen haben.
Willst du es aussehen?
Ich kann dir nur sagen, ich komme aus Marl, da waren die schon 1979 im Stadtrat. Und der Landesbezirk hatte den Sitz und ich habe in einem Haus von Josef Beuys gewohnt. Anderes Thema.
Okay, ich fände es halt, also... Ich habe mir das natürlich auch schon vorher angesehen gehabt und da hat sich für mich persönlich, also man sieht natürlich klar so Grüne mit 34%, was ich auch interessant finde. Vielleicht liegt es auch daran, also dass die anderen Parteien halt deutlich weniger Prozentanteile haben, daran, dass halt Jugendliche sich nicht ausführlich vielleicht damit auseinandersetzen, was macht eigentlich Grüne wirklich? Also auch Sicherheit, Ordnung, was das angeht, was machen die und was unterscheidet die von SPD oder was unterscheidet CDU von den Grünen, wie sie Politik betreiben? Und weil sich, glaube ich, vielleicht Jugendliche nicht ausführlich damit auseinandersetzen wollen, was machen die einzelnen Parteien damit, ist so, okay, Grün ist eigentlich gut, weil halt Greenpeace ist auch gut, wähle ich halt Grüne, die machen bestimmt dasselbe, machen alles nur gut und lassen aber vielleicht außen vor, dass Sicherheit und Ordnung vielleicht auch wichtig ist. Das finde ich an der Stelle als Kritik wichtig. Andererseits wäre für mich auch interessant zu wissen, bei 16 und 24, diese Altersspanne ist schon ziemlich groß, finde ich. Und ich selbst als 17-Jährige würde gerne wissen, okay, wir haben wirklich nur die 17-Jährigen gewählt oder halt, okay, 16, 17 und dann vielleicht die 18 und 19 und dann halt wirklich zu schauen, was für einen Unterschied gibt es dann an Differenz zwischen 16-Jährigen und 14-Jährigen, was die gewählt haben. Und womit kann man das verbinden? Vielleicht tatsächlich damit, weil halt die 24-Jährigen sich besser informieren und die 16-Jährigen halt weniger. Und wie das halt dann sich auf die Zukunft auswirkt, dass halt mit 34% die Grünen da sind, wie das halt in dann, wenn die 24-Jährigen oder die 16-Jährigen dann irgendwann mal 40, 50 sind und wie das dann aussieht in der Politik, sei es auf kommunaler Ebene oder halt auch auf Bundesebene.
Aber deckt sich das Ergebnis denn, also ne, wir haben hier die Grünen sehr weit vorne, wir haben an zweiter Stelle die CDU und dann die SPD hinterher.
Mhm.
Deckt sich das mit dem, was du in deinem Freundeskreis, also wie die Leute da so drauf sind?
Ja, ich glaube schon. Also
zum Beispiel auch die CDU so hoch, finde ich enorm, weil das ist ja eigentlich tendenziell eher so eine
Partei. Wie viel Prozent?
21, also 21% für
das
die CDU.
Das ist der Philipp-Amthor-Effekt.
Die SPD 16.
Der Philipp-Amthor-Effekt.
Ja, oder es ist der Mutti-Effekt, dass Jugendliche sagen, ey, ich finde Merkel eigentlich ganz cool, das, ne, das weiß ich nicht.
Nein, ich glaube, die 21% sind einfach normal. Okay. Also die CDU, wenn das früher zwei große Parteien gegeben hat, SPD und CDU, dann hätte die SPD 48 gehabt und die CDU 21, hätten alle gesagt, oh, arme CDU. Jetzt hat sich das für kritische und fortschrittliche und was weiß ich für Menschen total aufgesplittet. Also zwischen Grünen, SPD, Linken, Volt vielleicht mittlerweile, die Partei auch und so weiter und so fort. Also ich glaube, deshalb sieht das komisch aus. Natürlich schlecht für die SPD.
Ja, da bin ich dir gerade fies reingerutscht.
Aber das finde ich schon interessant. Also das, was du erwähnt hast, dass CDU trotzdem halt, also habe ich in meinem Freundeskreis nicht mitbekommen, muss ich sagen, dass irgendjemand dann gesagt hat, okay, CDU hört sich auf jeden Fall nach mir an, mache ich. Mhm. Sondern dass es halt tatsächlich irgendwie ein bisschen abgestempelt wird als die Partei der älteren Generation, dass man halt was Neues will, eine vollkommen neue Partei plötzlich an Tageslicht dann vielleicht auch kommt, hätte ich eher erwartet oder vielleicht auch erwartet. Aber halt interessant zu sehen, was so Jugendliche interessiert oder vielleicht halt sich damit nicht wirklich auseinandersetzen. Also sehe ich halt viel Kritik tatsächlich dahinter. Einfach auch in meiner unmittelbaren Umgebung, die da halt, wie die drauf sind, dass sie sich halt relativ wenig informieren und sich damit tiefgründig halt auseinandersetzen auch.
Ich sag dazu, mir ist scheißegal, was die Jungwähler wählen, weil die sind in der absoluten Minderheit. Man muss sich einfach mal diese berühmte Bevölkerungspyramide angucken. Und das heißt, meine Alterskohorte hat sowieso die Mehrheit. Da könnt ihr erzählen, was ihr wollt. Nein, das ist deshalb interessant, weil in 10 Jahren werden die Rentner eine so große Macht bei den Wahlen darstellen. Da wird es Kämpfe geben.
Ja.
Da werden diese Millionen von 70-Jährigen sagen, Alter, scheißegal, wir wollen Kohle auf dem Tisch jeden Monat. Und die Jungen werden sagen, ey, wir haben auch keinen Bock für euch irgendwie 30% des Lohnes abzugeben. Und da wird es Kämpfe geben. Und diejenigen, die gewählt werden wollen, die müssen viele Stimmen holen. Und viele Stimmen wirst du irgendwann eben nicht bei den Jungen. Alle gucken immer auf die Jungen, das ist ja völlig in Ordnung. Nur die Wahl wird da gar nicht mehr entschieden, weil die Jahrgänge so schwach sind. Ja, mein Jahrgang hat, glaube ich, doppelt so viele Angehörige wie deiner, schätze ich mal. So oder ne, so. Oh. Und, deshalb, man kann immer da hingucken und RTL, die werberelevante Zielgruppe, am Arsch, ey, am Arsch, wir sind ZDF. Verstehst du? ZDF und wir gehen auch bei Facebook nicht weg, weil Facebook ist ja quasi das ZDF von den Medien. So, Herr Schulte. Jetzt muss ich mal ein bisschen ranten hier.
Darf ich buzzern?
Ja, klar.
Oder möchtest du?
Nee, buzzern mal.
Okay, ich habe nämlich noch einen Martin. Sag doch mal.
Marl. Was wolltest du?
Ich würde gerne wissen, wie du es, was ist das mit dir und der SPD, Martin?
Alter,
das
Liebe.
Ist doch eine Hassliebe. Also nee, wir haben jetzt hier 12 Folgen zusammen.
Nein, das
zusammen
ist keine Hassliebe. Das ist absolut, ich wollte mit 14 in die SPD. Ich habe da vor der Tür gestanden und habe gesagt, lasst mich hier rein. Parteiengesetz hat das verboten. Ist ein bisschen komplizierter bei der Jungen Union, weil die nicht direkt zur CDU gehörte, konnte mit 14 rein, ich durfte erst mit 16 in die SPD. Mein Bruder war bei uns im Dorf, in dieser berühmten Stadt, Schülerunion. Und der war absoluter Franz Josef Strauß-Fan und der hat seine Leute mit 2,5-stündigen Reden in Hinterzimmern von Kneipen irgendwie so bei Laune gehalten und am Ende wurde die Nationalhymne gesungen. So, also nur die dritte Strophe, glaube ich. Und das war nicht so ganz mein Style.
Und, klingt voll spaßig, aber.
Ja, und dann versuchte Agnes Hürland-Bühning, die spätere Frau Staatssekretärin im Bundesministerium für Verteidigung, versuchte mich mit einer Cola davon zu überzeugen, dass ich doch die CDU wähle und ihr Beiträge habe ich nicht gemacht. Also war klar, älterer Bruder, der war auch Schalke, war ich dann auch nicht und so weiter und so fort. Und ich bin dann da in der SPD und bin da ganz schnell wieder raus, weil ich gemerkt habe, mir behagt das nicht. Also ich kann das nicht. Da waren so komische Sachen wie Ortsverein, also das sind diese untersten Gruppen, das sind die da so im Viertel, die treffen sich da auch, die waren damals mächtig und haben dann wahnsinnig lange über Pöstchen geredet, haben darüber geredet. Dann kam einer zu mir und sagte, hör mal, wenn wir Jusos jetzt die Gertrud als zweite Schriftführerin wählen, dann unterstützen uns die Frauen beim stellvertretenden Bildungswart und dann haben wir einen Posten mehr im Vorstand, dann sind wir ganz groß. Und da ist immer, habt ihr sie noch alle, wir reden hier über Marl Drewer Süd. Mir ist scheißegal, wer hier Bildungsreferent im SPD-Ortsverein ist. Ich mag diese Partei, weil die grundsätzlich gut ist, glaube ich, so, und die scheitert immer so schön. Also wenn du Kabarettist bist, und das bin ich, dann ist das Scheitern bei der SPD, dieses ständige Versuchen, über alles zu stolpern, über die eigene Unfähigkeit, über die Unwillen oder sonst was, hat eine große dramatische Tiefe, die so eine CDU mit ihrer kalten Art oder diese hässliche Art der FDP, diese menschenfeindliche, männerfixierte Blödsinnspolitik, die haben das Komische nicht. Da fehlt das Herz so ein bisschen, das Herz. Und ja, deshalb ist das so.
Deshalb ist das so.
Das erklärt einiges.
Jenseits von SPD, Christine Vogt, die Frau vom Museum Oberhausen, die hat mir total gut gefallen, weil die auch so eine schöne Art...
Du hast ja dieses Buch bekommen, oder nicht?
Ja, das muss ich jetzt, die wurde nicht gekauft. Sie hat mir von Jacques Tilly dieses Buch gegeben. Genau, das ist ja der Kollege, der die Karnevalswagen in Düsseldorf macht. Macht Tee, hoffentlich auch macht. Und ich finde, sie hat so eine wunderbare Art, den Leuten kulturschmackhaft zu machen und zu sagen, hey, das ist nicht irgend so was Elitäres und bla bla bla, sondern sie macht ja auch Comics und jetzt haben sie, glaube ich, Ottfried Preußler Illustrationen für die Bücher. Kleine Hexe, Wassermann, Räuber Hotzenplotz, wie sie alle heißen. Richtig schöne Sachen und was ich daran so toll fand, war, das ist dann fast schon wieder SPD, die Frau hat das auf dem zweiten bis dritten Bildungsweg gemacht. Also der war das nicht in die Wiege gelegt. Die kam nicht aus einem Elternhaus, wo alle schon Akademiker waren anscheinend. Das finde ich toll. Solche Menschen finde ich toll. Ich finde Leute, die sich Bildung erarbeiten und wo das nicht so von allen so gesagt wird, mach Abitur und dieses und jenes, finde ich Hammer. Und das waren auch die Leute, die ich bei uns in der Schule total respektiert habe. Mhm. Bei mir war einer, der hatte erst Bergmann gemacht, und hat dann Abitur auf dem Gymnasium gemacht. Die wollten ihn gar nicht haben. Die haben gesagt, die haben irgendeine Kollegschule, Berufsschule oder sonst irgendwas. Er hat gesagt, nein, ich will aber in dieses Gymnasium. Und das hat er dann geschafft und hatte viele, viele Probleme da und so. Und hat sich dann aber durchgesetzt. Und das finde ich geil. Das finde ich toll, dass das möglich ist. Und dass Leute das wollen, aber dass die Verhältnisse das auch hergeben, dass sie es können. So, das war das Wort zum Sonntag und zum Weihnachten und keine Ahnung. Ich wollte Danke sagen. Ich wollte... Kollegen, der den anderen Kollegen nicht dabei hat, Paul fehlt, es fehlt Tüder Verdi, der viel gemacht hat und es fehlt natürlich der großartige Leo Addas, den ich total mag, weil er auch so eine schöne Art hat, irgendwie seine Scheiße mit der Kamera und der Filmerei hier irgendwie so.
Keiner setzt das Licht so schön wie Leo.
Ja, so, und du?
Ja, ich sag ein ganz, ganz groß geschriebenes Danke einfach hierhin. Und also es ist einfach so ein Herzensprojekt, wie du das auch beschrieben hattest und es einfach traurig ein bisschen, dass es zu Ende geht, dass es die letzte Folge ist. Ich werde es vermissen, halt jede Woche auf jeden Fall im Terminkalender.
Wir können ja die Wahl anfechten.
Aber es hat einfach mega Spaß gemacht. Einfach danke für die Erfahrung.
Mein Gott, ey, ich muss hier arbeiten, Alter, hör auf, ey.